Im Westminster Katechismus heißt es, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Also viel auf Deutsch, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Nun, diese Aussage, die trifft den Nagel auf den Kopf. Gleich die erste Aussage dieses Westminster Katechismus, die macht deutlich, worum es im gesamten Leben eigentlich geht. Worauf sich letztendlich alles hinzuspitzt. Darum geht es auch zentral in unserem Predigtext heute Morgen. Zwar ist es über Johannes 13, 31 bis 38. Und lasst uns doch vor dem Wort Gottes uns erheben. Johannes 13, 31 bis 38. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ihr dürft wieder setzen. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet: Die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes, und zwar in vier Punkte habe ich es auch geteilt. Einmal durch Jesu Liebe am Kreuz, dann Jesu Rückkehr zum Vater, durch die Liebe seines Volkes untereinander und durch das Zeugnis seines Volkes. Und damit komme ich gleich zur ersten Aussage. Die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch Jesu Liebe am Kreuz. Nun, in unserem Abschnitt geht es hier durch und durch um die Verherrlichung Gottes. In Vers 31 sagt Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Nun, weshalb ist Jesus aber jetzt bereits schon verherrlicht? Er ist doch noch gar nicht am Kreuz gestorben, auch gar nicht aufgestanden und auch nicht zurück zum Vater in die Herrlichkeit gegangen. Wie kann das dann sein? Nun, der Satz davor ist dabei entscheidend. Und zwar heißt es dort: Als Judas nun hinausgegangen war. Ja, Satan war gerade in Judas hineingefahren und daraufhin hatte Judas das Abendmahl verlassen. Der Verrat von Judas war also im Gange. Und damit hatte Jesu Verherrlichung bereits begonnen. Er hat die Verhaftung, das Verhör und die Hinrichtung Jesu dadurch in Bewegung gesetzt. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, daran wird deutlich, dass er Jesu Verherrlichung am Kreuz bereits als vollendet ansieht. Also Jesus selbst sieht sie als vollendet bereits an. So sicher ist seine Verherrlichung. Gut, aber wie passen jetzt Verherrlichung und das Kreuz? Wie passt das zusammen? Ja, schließt das eine das andere nicht völlig aus? Wir als Menschen, wir suchen ja nicht die Schande und die Schmach des Kreuzes normalerweise. Und das war auch nicht das, was Jesus im Grunde genommen wollte oder suchte. Nun, diese Schmach und diese Schande, die waren aber nichtsdestotrotz notwendig. Gott wurde durch den Verrat und durch alles, was danach kam, und was letztendlich zu seiner Kreuzigung führte, wurde Gott verherrlicht. Eine wunderbare Stelle dazu, die das sehr gut erklärt, finden wir in Römer 3, 25 bis 26. Dort heißt es, den, also hier meint er Jesus, hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Ja, weil Jesus also unsere Strafe auf sich nahm, wurde Gott damit als gerecht erwiesen. Und natürlich auch als barmherzig und gütig. Und das sehen wir an seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat. Sünde muss bestraft werden. Gott nahm sie in seinem Sohn selbst auf sich. Und dadurch, dass er sich als ein gerechter und auch zugleich liebender Gott erwies, wurde er verherrlicht. Und er wird es auch immer noch, denn Jesu Tod am Kreuz, das ist Zentrum der Geschichte. Darauf spitzt sich letztendlich alles zu. Und der größte Moment der Selbstoffenbarung Gottes war in der Schande und Scham des Kreuzes. Dort hing der Gottmensch für deine und meine Sünde. Dort wurde Gottes Liebe, Zorn, Heiligkeit, Gerechtigkeit, das wurde alles auf einmal sichtbar. Ich komme zur nächsten Aussage. Die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch Jesu Rückkehr zum Vater. Nun, Vers 31 bis 32, da sehen wir immer wieder die Verherrlichung Gottes. Immer wieder kommt das zur Sprache. Jesus wird von Gott verherrlicht und Gott verherrlicht Jesus. Und hieran, da wird die Dreieinigkeit sehr deutlich, ja, konkret. Die Beziehung zwischen dem Vater und Sohn wird hier ganz anschaulich. Die Verherrlichung von dem einen ist so sehr mit die des anderen verbunden, dass dadurch beide gleichzeitig verherrlicht werden. Und in Kapitel 13 bis 17, da zeigt Jesus nun, wie sehr er eigentlich um die Jünger besorgt ist. Er bereitet sie ja darauf vor, das ist sein Anliegen, dass er bald nicht mehr sichtbar unter ihnen sein wird. Und das wird allein daran deutlich, wie er sie anspricht. Er sagt zu ihnen, meine Lieben oder meine lieben Kinder. Nun, das drückt einerseits natürlich die Liebe von Jesus aus, also die Zuneigung aus, aber auch gleichzeitig macht er deutlich, er sieht sich als ja, Kopf der Familie. Er war ja ihr Lehrer und Leiter für 3 Jahre. Aber nun wird er bald nicht mehr bei ihnen sein. Ja, was machen sie dann? Was sollten sie denn nun ohne Jesus denn überhaupt denn machen? Gibt es überhaupt noch einen Sinn? Gab es überhaupt noch irgendeine Perspektive ohne ihn für die Jünger? Ja, Jesus fordert sie ja jetzt nun auf, sein Werk bis zu seiner Wiederkunft fortzusetzen. Aber wie? Ohne Jesus? Wie kann das denn auch nur ansatzweise funktionieren, wenn er nicht mehr dabei ist? Ihm hat doch alles angefangen. Er hat uns doch berufen in Jüngerschaft. Und jetzt sollen wir das alles alleine weitermachen? Ja, Jesus sagt hier, dass sie ihn suchen werden. Sie werden ihn ja, vermissen, sie werden nach ihm suchen. Das haben auch manche Jünger versucht. Aber ja, letztendlich kamen sie nicht weit. Das sehen wir auch gleich noch bei Petrus. Ja, und er sagt zu ihnen, sie können nicht dorthin gehen, wo er hingeht. Und damit meint er, sie können nicht ihn nicht ans Kreuz folgen und erst recht nicht in die Auferstehung und zur Himmelfahrt folgen. Ja, und das ist das eigentlich, wovon Jesus hier bei den Abschiedsreden wirklich spricht. Es geht hier zentral um die Rückkehr zum Vater. Das sehen wir in Johannes 14, 28, ein Kapitel weiter nur. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Denn mein Vater ist größer als ich. Nun, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von uns ähnlich wie die Jünger reagiert hätte. Ja, wie konnten sie auch anders reagieren? Sie hatten die volle Offenbarung ja auch noch gar nicht wie wir. Denn das Wichtigste stand ja noch bevor bei ihnen. Und das Beste noch zugleich, nämlich der Heilige Geist. Es war also von größter Bedeutung, dass Jesus, oder von großer Bedeutung, nicht von größter, aber von großer Bedeutung, dass Jesus die Jünger verlassen musste, um dort hinzugehen, wo sie ihm nicht folgen konnten, nämlich zur Rechten des Vaters. Er musste wieder in seine Herrlichkeit eingehen, ja, er musste wieder selbst verherrlicht werden. Und da schließt sich der Kreis wieder, weil Christus zum Vater gehen musste, damit wir seine Liebe empfangen konnten, durch den Heiligen Geist. Allein durch diese Liebe, die ausgegossen wurde in die Herzen der Jünger, wurden die Jünger nicht nur errettet, sondern nur so konnten sie auch sein Werk wirklich fortsetzen. Man kann auch hier wirklich einen klaren Prozess erkennen, den die Apostel, die Jünger durchgemacht haben. Ja, als Jesus, der lebendige Sohn Gottes, Gott im Fleisch, als der unter ihnen war, da könnte man ja denken, hey, jetzt müssen sie doch alles kapieren, er ist doch jetzt da, er offenbart sich. Jetzt muss man doch endlich begreifen, wer er ist und was das für Konsequenzen hat, auch für ihr persönliches Leben. Aber nein, wir sehen genau das Gegenteil. Das sehen wir an ihren stumpfen Sprüchen manchmal, an ihren Reaktionen, die sie hatten, obwohl Jesus leibhaftig bei ihnen war. Nehmen wir zum Beispiel mal Lukas 9, 51 bis 55. Lese ich uns mal kurz vor. Und da steht nämlich, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre? Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Das ist ein Beispiel, wo wir sehen, wie sie Jesu Botschaft und alles teilweise überhaupt nicht verstanden haben. Und wir kennen auch so manch andere Begebenheit, wo die Jünger Jesus mit Unglauben und viel geistlicher Unreife begegnen. Aber dann kommt die Wandlung. Jesus starb, er stand wieder von den Toten auf, er fuhr in den Himmel und dann in Apostelgeschichte 2 sehen wir das genaue Gegenteil jetzt auf einmal. Die Jünger sind verändert. Zum Beispiel sehen wir das an Petrus. Er ist zwar nicht vollkommen, das sehen wir auch noch im Laufe der Apostelgeschichte, aber allein schon seine Pfingstpredigt, die zeigt, dass es gut und notwendig war, dass Jesus wegging. Denn so kam der Heilige Geist und Petrus verstand die Worte Jesu und konnte mit aller Freimut das Evangelium den Leuten verkündigen. Und übrigens sehen wir auch hier, dass auch die dritte Person der Dreieinigkeit alles dafür tut, dass der Vater und der Sohn verherrlicht wird. Ja, jetzt wo Jesus sein Leiden alles ankündigt, nachdem er in den Himmel aufgefahren war, sollten Petrus und die anderen Jünger von nun an in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Wort verkünden und ihn damit verherrlichen. Und das führt uns jetzt zu den nächsten Aussagen. Dritte Aussage, die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch die Liebe seines Volkes untereinander. In Vers 34 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Gut, das Wort neu, das könnte jetzt so manchen Leser stutzig machen. War das Gebot der Liebe nicht bereits im Alten Testament schon erwähnt worden? Ja, das finden wir an zwei Stellen ganz besonders. Und zwar einmal in 3. Mose 19, Vers 18, dort heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Und die zweite Stelle ist in 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, also wir sehen, die Liebe war also kein neues Gebot in dem Sinne. Und was hier das eigentlich Neue aber ist, ist die Liebe, die Christen aufgrund der Liebe Christi zu ihnen untereinander haben. Dabei sind hier die Worte auch, wie ich euch geliebt habe, die sind hier das Entscheidende. Jesus sagte selbst, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und er sagt ja auch in der Bergpredigt, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Also noch größere Liebe für seine Peiniger hat er ja auch am Kreuz gebetet, dass Gott ihnen ihre Sünde nicht zurechnen möge. Und im selben Kapitel hier in Johannes 13 hatte Jesus den Jüngern die Füße schon gewaschen. Und genau diese Liebe, die meint Jesus hier. Eine Liebe, die sich in allen Bereichen, selbst für den anderen, aufopfert. Und hier gibt es ein paar Verse, die bereits teilweise in der Lesung genannt wurden, aber auch andere in 1. Johannes, die das deutlich machen. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben oder lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Nun, was heißt es denn jetzt nun konkret, den anderen zu lieben? Also wir hatten gesagt, sich für den anderen aufzuopfern. Eine selbstlose Liebe. Und was heißt das jetzt konkret für uns im Gemeindealltag? In den ganzen Aktionen, in den ganzen Aktivitäten, die wir sonntags hier machen, aber auch über die Woche hinaus. Was heißt das für uns konkret? Wie sollen wir uns beistehen? Ja, also nur dieses Beisammensein bei Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst, das kann ja damit jetzt nicht gemeint sein. Zumindest nicht nur das. Das machen ja auch alle anderen Menschen, sage ich mal, die Gemeinschaft mit den Leuten pflegen, die sie bereits sowieso schon mögen. Nein, praktische, aufopfernde Liebe, die fängt bereits in kleinen Sachen an. Zum Beispiel bedeutet das, oder kann das bedeuten, sich mal mit den Menschen nach dem Gottesdienst zu unterhalten, die alleine sitzen. Oder sich mal mit denen zu unterhalten, mit denen man im normalen Leben vor allem nicht so wirklich was zu tun hat. Mit denen man vielleicht sonst nie geredet hat oder redet normalerweise. Ja, es bedeutet auch, einander zu helfen, tatkräftig und nicht nur theoretisch zu unterstützen. Ganz praktische Hilfe ist ein wirklich gutes Kennzeichen, gerade für die Nichtchristen, die uns dabei sehen. Wenn sie sehen, wie wir für Geschwister zum Beispiel jede Woche einmal einkaufen oder helfen bei gewissen Sachen, dann kriegen die Nachbarn das mit und dann sehen die das und dann denken die, wow, wer hilft dir denn da immer? Das ist ein richtig gutes Zeugnis für sie. Wahre aufopfernde Liebe bedeutet, auch aufeinander Acht zu haben, den anderen zu trösten, wenn er es braucht, zu ermutigen und auch zu ermahnen, natürlich, wenn nötig. Ja, und gerade bei Ermahnung, da tun wir es natürlich meistens schwer, weil dann unangenehme Situationen kommen und dadurch kann Angst verursacht werden, weil wir um unsere Beliebtheit oder um unsere Freunde besorgt sind, dass wir sie verlieren können. Und das wollen wir natürlich nicht, das ist klar. Aber auch diese Opfer gehören ja schon zur aufopfernden Liebe, wie das Wort schon sagt. Und das sollen und können, also dieses Ermahnen zum Beispiel, das können nicht nur immer die Ältesten machen. Das müssen auch wir machen. Jeder von uns. Wir alle sind dazu aufgerufen, den anderen letztendlich höher zu achten als uns selbst. Und das ist natürlich sein geistiges Wohl, aber auch sein leibliches. Und noch zum Abschluss für die Beispiele. Ein praktisches Beispiel. Erinnert ihr euch noch an diesen DIN A5 Ordner, den Fabian und Debbie uns mal geschenkt haben? Diesen Gebetsordner? Das ist zum Beispiel eine große Hilfe. Da haben wir für jeden, für jede Person oder für jede Familie, haben wir da ein Blatt. Und da können wir genau sehen, was die aktuellen Gebetsanliegen sind, wenn wir die Person anrufen oder wenn wir mit ihr sprechen. Dann haben wir die Person immer im Blick, können für sie beten, sich nach ihr erkundigen. Und das ist genauso aufopfernde praktische Liebe. Und die Liebe zueinander wird dann zu unserem christlichen Erkennungszeichen. Und das führt uns zur nächsten Aussage. Die Verherrlichung des Vaters und des Sohnes durch das Zeugnis seines Volkes. In Vers 35 sagt Jesus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns so lieben, so wie Christus uns geliebt hat, dann werden wir als seine Jünger erkannt. Das ist die logische Folge, eine weitere Frucht. Unsere Liebe ist unser Erkennungszeichen. Wirklich, wahrhaftig Jesu Jünger zu sein, bedeutet mehr, als sich einfach nur mit einer christlichen Gemeinde, Kirche oder Konfession zu identifizieren. Die Zugehörigkeit zu Jesus, die wird nicht in erster Linie dadurch deutlich, dass wir in einer bestimmten Gemeinde angehören oder irgendetwas anderem, sondern letztendlich an der Liebe, die wir untereinander zu unseren Glaubensgeschwistern haben. Und natürlich darüber hinaus zu unseren anderen Mitmenschen. Ja, alle Menschen werden daran erkennen, dass die Jünger seine Jünger sind, wenn sie Liebe untereinander haben. Wenn diese Liebe wirklich sichtbar unter ihnen ist. Natürlich auch bei uns. Und wieder geht es hierbei letztendlich um die Verherrlichung Gottes. Gott wird verherrlicht durch die Liebe, die sie untereinander haben. Denn diese Liebe spiegelt letztendlich die Einheit wider, die der Sohn und der Vater bereits schon haben. Ja, und die Liebe, mit der der Vater und der Sohn uns geliebt haben, diese Liebe, die spiegelt letztendlich das Evangelium wider. Da ist es so, wie wenn ich einen Gegenstand zum Beispiel aus Glas oder Metall habe. Und wenn darauf dann in der prallen Mittagssonne die Sonne scheint. Und dadurch kann ich andere Leute blenden, dadurch reflektiere ich etwas. Und wenn man jetzt nicht sofort mitbekommt, ja, wer ist das jetzt, wer hat diesen Gegenstand schon, wer blendet mich da gerade, wenn man das nicht sofort herausfinden kann, dann kann man doch wenigstens, weiß man wenigstens, okay, da ist etwas, was mich blendet. Und so ähnlich ist es auch mit der Liebe unter uns Christen. Wenn Menschen unsere aufopferungsvolle und selbstlose Liebe sehen, dann wissen sie vielleicht gar nicht genau, okay, was ist jetzt die Ursache? Wieso liebt er jetzt? Oder wieso lieben die jetzt sich so untereinander und uns? Aber sie wissen, nichtsdestotrotz, sie wissen, es ist etwas Außergewöhnliches am Gang. Etwas, das nicht menschlich und nicht natürlich ist. Nun, vielleicht stellt ihr euch nun die Frage, wie können wir das jetzt schaffen? Wie können wir uns jetzt so lieben? Unser Herr verlangt, das zu tun, was er selbst getan hat, letztendlich. Doch wie können wir das jemals schaffen? So lieben, wie Christus uns geliebt hat, das können wir nur allein durch, Kinderstundenantwort, Jesus schaffen. Nur durch seine Liebe. Nur weil er uns zuerst geliebt hat und mit seiner Liebe uns erfüllt. Ja, so sagt er es auch in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun, wie können wir also mit seiner Liebe erfüllt werden? Durch seinen Geist. Deshalb ist es auch von so großer Bedeutung gewesen, dass Jesus jetzt nun beim Vater ist, dass er zu ihm wieder zurückgekehrt ist. Damit der Geist auch zu uns kommen konnte. Und durch das Bleiben in Jesu Worte Dadurch wirkt der Heilige Geist in uns. Nun, unsere Aufgabe ist es jetzt konkret, dass wir immer wieder uns mit dem Wort Gottes und mit dem Evangelium beschäftigen. Das heißt, dass wir es lesen sollen, dass wir es hören sollen, studieren, damit wir mit Gottes Liebe erfüllt werden. Und darin liegt Gottes Verheißung, dass er uns mit seinem Wort nicht nur bloße Informationen geben will, sondern dass er uns dieses Wort aufs Herz schreiben will. Dass er dadurch unser ganzes Wesen prägen will, jeden Aspekt unseres Lebens. Ja, und wenn ich zum Beispiel wochenlang natürlich nicht in der Bibel lese und nicht das Wort Gottes höre, dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, wenn es mir schwerfällt, Gott und meinen Nächsten und vor allem meine Glaubensgeschwister zu lieben. Und genau deswegen ist die Liebe auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wir können so viel versuchen, wie wir wollen, aber wir selber können diese Frucht nicht in uns produzieren. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Und nur Gott kann sie in uns erzeugen. Und wenn wir es aber mit eigener Kraft versuchen, immer wieder, vielleicht aus Frustration oder was auch immer, dann sehen wir an Petrus ganz klar, wie weit wir dabei kommen. Ja, diese Liebe ist eine Frucht, wodurch Gott verherrlicht wird. In Johannes 15, Vers 8 heißt es, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Frucht zu bringen, das bedeutet also in diesem Fall, dass wir lieben und dadurch Gott verherrlichen. Und die Schlussfolgerung ist letztendlich also, ohne Jesus können wir nichts tun. Und damit komme ich noch zu den letzten Versen über Petrus. Ja, bei Petrus sehen wir ganz klar, aus eigener Kraft, wir können noch so den festesten Entschluss haben. Auch wenn wir uns darauf irgendwie nur in geringster Weise nur auf uns selbst verlassen, dann bleibt alles ein wackeliges Fundament. In Vers 36 bis 38 da steht, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, Petrus ignoriert hier jetzt das Thema der Liebe, was Jesus die ganze Zeit angesprochen hat. Und jetzt kommt er wieder darauf zu sprechen, dass Jesus ja weggehen muss oder weggehen wird. Petrus sagt zwar, dass er sein Leben für Jesus lassen wird, dass er für ihn sterben wird. Aber was Petrus noch nicht ahnt, ist, dass in Wirklichkeit Jesus sein Leben für ihn niederlegen wird, dass er sein Leben für ihn geben wird. Ja, Petrus war der Anführer der Jünger. Er wollte sogar Jesus bis in den Tod folgen. Aber indem er gesagt hat, ich werde dir auf jeden Fall folgen, hat er eigentlich gesagt, ich schaffe das allein. Wenn alle dich verleugnen, wenn alle dich verlassen, ich auf keinen Fall. Eigentlich hat er gesagt, ich schaffe das allein, Jesus, mach dir keine Sorgen. Ja, und obwohl er so fest entschieden war und Jesus nicht geglaubt hatte, leugnete Petrus ganze dreimal, dass er ihn nicht kennt. Nachher. Und wir sehen also ganz, ganz praktisch, wenn wir es so machen wie Petrus, wir schaffen es nicht. Nie und nimmer. Ohne Jesus, ohne seine Liebe, schaffst du es nicht mal bis zum nächsten Morgen. Wenn es von dir und von mir abhängig wäre, Liebe zu zeigen, ja, was für hoffnungslose Fälle wären wir dann? Aber die gute und die tröstende Botschaft ist, Christus ist beim Vater und darum ist er bei uns. Ja, man kann sagen, er ist gegangen, um zu bleiben. Jesus geht weg, Und das ist der Trost für uns. Ja, die Jünger sind traurig, dass er geht, aber sie realisieren gar nicht, es ist gut so. Es ist das Beste, was ihnen wahrscheinlich nach seinem Tod und Auferstehung passieren kann, dass er weggeht von ihnen. Weil der Heilige Geist dann kommen sollte, damit sie dann mutig und freimütig das Evangelium verkündigen können und Liebe zeigen können untereinander. Ja, die Grundlage dafür, dass wir Gott verherrlichen, ist, dass Gott sich selbst verherrlicht. Und weil Gott sich selbst verherrlicht, haben wir die Möglichkeit und die Freiheit, dasselbe zu tun. Indem wir einander lieben. Ich komme zum Schluss. Nun, liebe Geschwister, lasst uns also in Jesu Worte bleiben, indem wir es regelmäßig lesen, es regelmäßig hören und regelmäßig studieren. Lasst uns die Einsamen in unserer Gemeinde, lasst uns um sie kümmern. Sowohl beim Kaffee und Kuchen als auch darüber hinaus. Lasst uns einander tatkräftig helfen und nicht nur theoretisch. Lasst uns aufeinander Acht haben, den anderen zu trösten, wenn er es braucht, zu ermutigen und auch zu ermahnen, wenn nötig. Und lasst uns vor allem füreinander beten, damit wir so erkennbare Jünger Jesu in dieser Welt sind und zu Gottes Ehre leben. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, erfülle eure Herzen im Namen Jesu Christi. Amen.